Ja, es geht um das Thema Freude nochmal. Ihr wundert euch vielleicht oder einige wundern sich, weil das war ja schon das Thema der Allianz Gebetswoche in der vergangenen Zeit. Wir haben an den Abenden uns über die Freude Gedanken gemacht, haben die Freude in unser Leben mit hineingenommen, auf unseren Alltag bezogen und dann dafür gebetet, für konkrete Anliegen. Und ich habe gemerkt, Freude ist so ein wichtiges Thema, und Andrea hat das ja auch schon nochmal aufgegriffen, man könnte sagen, so tiefgründig oder auch so hoch, so gewaltig, dass wir da nochmal drüber nachdenken müssen und das nochmal bewusst machen. Die Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Die Lieder, die wir eben gesungen haben, machen das ja deutlich. Bonhoeffer ist uns in Erinnerung gebracht. Was hat dieser Mann erlebt, erleidet, auf sich genommen? Und doch konnte er von der Freude sprechen. Freude, die also einen tieferen Grund oder einen viel höheren Anlass hat. Freude, die auch im Himmel ist. Anteil an dieser Freude. Und dann bin ich nochmal auf den Vers gestoßen. Wir sehen ihn hier an der Wand. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und daraus habe ich dann so bei der Planung, bei der Vorbereitung dann das Thema gewählt, Freude macht stark. Das ist ja auch schon jetzt Wochen her, dass ich das so für das Monatsblatt mir überlegt habe und das Thema festgelegt habe. Und mittlerweile merke ich, so ganz korrekt ist das nicht, Freude macht stark. Denn bei der Vorbereitung, wenn ich dann ein bisschen gründlicher gucke, und dann gucke ich natürlich auch nochmal so ins Alte Testament, auch in dem, wie es da im Hebräischen heißt, und dann fällt auf, dass es eigentlich heißt, Freude ist unsere Zuflucht. Freude ist, da steht ein bildliches Wort, und die hebräische Sprache ist ja generell viel bildlicher, viel klarer. Wir finden da kaum Worte für. Freude ist wie eine Burg. Wie eine Festung, wie eine schützende Mauer, die dich umgibt. Also Freude macht stark, kann irreführend sein. Das wird gleich nochmal deutlich. Ich möchte euch das mal zeigen. Also Freude ist wie, so ist dieses Bild, ist wie eine warme Decke, in die man sich hüllt. Ach, ist das schön. Andrea, die hättest du jetzt gerne. Also, dieses Bild steckt da drin. Man flieht in die Freude hinein. Man flieht wie unter einen schützenden Mantel. Man kriecht richtig darunter. Also, man muss euch das vorstellen. Man liegt und kriecht unter die Decke. Also, das steckt da drin, in dem Wort. Die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Und deshalb habe ich das Thema nochmal ein bisschen verändert. Die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Und dass wir uns das vielleicht nochmal bewusster machen, die Freude ist wie ein Schutz. Die Freude bewahrt uns. Bewahrt uns nicht vor dem, also nicht, dass wir jetzt wieder anfangen, das auf diese äußeren Umstände zu beziehen. Es bewahrt uns nicht vor Nöten und Schwierigkeiten. Aber die Freude bewahrt uns den Glauben. Dass wir merken, es gibt etwas, das ist größer, das ist stärker als das, was wir erleben und manchmal erleiden. Und deshalb bewahrt die Freude unseren Glauben. Und der Glaube wiederum, ja, bewahrt unsere Freude, das ist so eine Wechselwirkung, hält uns in der Verbindung mit Gott, gibt uns Halt und Kraft. Also insofern kann man schon sagen, Freude ist auch Kraft, ist auch unsere Stärke. Also ein erster Gedanke, das ist mir ganz wichtig, dass wir merken, Freude, darum geht es nicht, dass uns irgendwie eine besondere Muskelkraft zuwächst. Es geht eben nicht um unsere Stärke, sondern bei dieser Freude geht es um Gottes Kraft, Gottes Stärke. was er tut, vollbringt, was er uns anbietet, was wir gar nicht in uns haben, sondern was er uns zur Verfügung stellt, Trost und Freude. Und wir können uns das an einem Text deutlich machen, wenn wir den Zusammenhang bedenken. Wie kommt Nehemia dazu, das zu sagen, die Freude am Herrn, das ist unsere Zuflucht, wir fliehen in diese Freude. Wann sagt er das überhaupt? Das ist Nehemia, der das sagt, Nehemia 8, Vers 10. Und da ist die Situation ja folgende. Das Volk Israel ist aus der sogenannten babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Sie durften wieder in ihr Heimatland, durften nach Jerusalem. Und der Wunsch war natürlich groß. Jerusalem war ja immer noch zerstört. Also wir haben jetzt so Bilder vor Augen, Kiew oder andere Städte in der Ukraine, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dahin zurückzukehren. Und so sind die Leute nach Jerusalem gekommen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und das war schwierig. Das lief natürlich nicht so rund und so glatt, wie man sich das wünschte. Und die Leute waren enttäuscht, waren ja, traurig, deprimiert. Die Perspektive, die Hoffnung, die ging auch wieder verloren. Und dann hat Nehemia bzw. auch Esra, der gehört auch dazu, die haben dann das Volk versammelt und haben in der Versammlung ja, ganz stark von Gott gesprochen haben. Wir lesen das nachher in dem Text, die haben das Gesetz, die Gebote Gottes nicht nur vorgelesen, sondern auch erklärt und deutlich gemacht. Und das hat bei dem Volk einiges bewirkt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber wichtig ist erstmal, dass sie zu dieser Freude, ja, man könnte sagen, auffordern. So wie Paulus das ja auch im Philipperbrief macht, und das wundert uns ja auch, er schreibt dort an die Gemeinde in Philippi, freut euch, und dann wiederholt er das nochmal, und abermals sage ich, freut euch. Dann denkt man, ja wie, kann man Freude befehlen? Geht das überhaupt? Auf Knopfdruck sich freuen? So einfach geht das eben nicht. Aber ich hatte nach dem Allianzgottesdienst letzten Sonntag ein kurzes Gespräch noch mit Andreas Hannemann und wir sprachen auch nochmal eben über den Gedanken, dass die Freude, die wir da in dem Gottesdienst so durchbuchstabiert haben, dass die Freude so viele wichtige Aspekte hat. Und er sagte, also das ist auch nochmal ganz besonders deutlich geworden, dass da Aspekte drin liegen, die man anfangs gar nicht vermutet. Zum Beispiel, wenn man das Wort E von der Freude nimmt und sagt, E steht für Entscheidung. Und ich habe das ja versucht deutlich zu machen, dass man sich für die Freude auch entscheiden kann. Dann kommt man dem auf die Spur, was Paulus da meint. Freut euch. Abermals sage ich, freut euch. Und Paulus hat das ja selbst erlebt, als er mit Silas im Gefängnis war. Und deshalb habe ich mich eben hier so hingelegt. Stellt euch das mal so vor, man liegt im Gefängnis an Ketten gebunden. In einem Gefängnis, da ist es eisekalt, nur Stein. Und dreckiger Boden, vielleicht gar kein Licht. Und da liegen sie da, angekettet, gefangen, hilflos. Was wäre euer erster Gedanke? Sie entscheiden sich, Loblieder zu singen. Sie sagen, wir wollen jetzt uns nicht von dem bestimmen lassen und anfangen, irgendwie das zu beweinen, zu betrauern, unseren Abschied schon zu nehmen, unser Ende zu besiegeln. Nein, sie fangen an, sich zu entscheiden, wir singen und loben Gott. Sie kriechen wie unter eine Decke, kriechen sie hinein und nehmen Zuflucht bei Gott in ihrer Not, in ihrer Bedrängnis. fliehen Sie zu Gott. Fliehen Sie hin zu dem, was Gott Ihnen bedeutet. Und das ist Freude. In allem Leide. Das ist viel mehr als das, was um uns herum geschieht. Freude, ganz gleich, in welcher Situation du steckst. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, Brot und Kelch miteinander teilen, ihr seht es auch hier vorne, wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist auch das Abendmahl von Jesus so eingesetzt, seinen Jüngern gegeben, uns gegeben. Mit diesem Ziel eigentlich feiert es oft genug, feiert es immer wieder. Ja, warum? Es ist der Ort der Geborgenheit. Kriecht hinein, kriecht unter diese warme Decke, unter diese Zeichen der Liebe von Brot und Kelch. Hüllt euch ein in diese Liebe immer wieder neu. Denn es gibt genug Anlass in dieser Welt, wo ihr denkt, boah, was zählt denn jetzt noch? Aber das zählt, was Jesus Christus für dich und für mich vollbracht hat. Kriech da hinein. Hüll dich ein in diese Liebe. Das Abendmahl ist der Ort der Zuflucht, der Ort der Geborgenheit, der Ort der Freude. Wie viele Jahre hat es gedauert und wir sind ja, glaube ich, immer noch nicht am Ziel, dass wir das Abendmahl mit Freude feiern, als ein Festmahl. Das ist mein zweiter Gedanke. Denn auch das Abendmahl hat ja nicht nur das, was Jesus für uns vollbracht hat, das ist ja so weitgehend, so tiefgründig. Das Abendmahl ist Versöhnung, ist Vergebung. Und das ist ganz wichtig, dass Gott uns ja nicht liebt, wenn wir irgendwie alles in Ordnung gebracht haben, sondern Gott liebt uns in unserer Schwäche, in unserer Schuld und bietet uns Vergebung an. Und das können wir an Nehemia und Esra deutlich machen. Gucken wir eben auf den Text. Als das Volk die Weisungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und der Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag, ein heiliger Tag, zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Also das ist ja irre, was da passiert. Gottes Wort berührt sie, geht ihnen neu zu Herzen. Und die Leute fangen an zu weinen. Warum weinen sie? Warum laufen auf einmal die Tränen? Ich denke, die weinen darüber, dass da ein riesiger Abstand ist zwischen dem, wie ihr Leben sein könnte. Gott hat ja einen Plan, einen Entwurf und seine Gebote sind ja nicht Dinge, wo er sagt, Edge, das gönne ich euch nicht, sondern das sind ja Gebote, die uns zum Leben verhelfen und führen. So könnte es sein. So ist es aber nicht. Dieser Abstand, den wir dann feststellen, wenn wir ihn denn feststellen, dieser Abstand, wie es sein könnte und wie es leider bei mir aussieht, dieser Abstand macht traurig. Das ist zum Heulen. Sie hörten aus der Bibel, wie ihr Leben sein könnte: Gott ehren und lieben. Keine anderen Götter, wie immer sie heißen mögen, Geld, Macht oder sonst was. Keine anderen Götter neben mir. Einen Tag in der Woche von der ewigen Plackerei mal wegkommen und ausruhen. So könnte es sein. Nicht den Sonntag auch noch zum Alltag machen. Das hat Gott sich doch so wunderbar gedacht. Die Ehen, die sind intakt. Die Kinder sind geliebt, umsorgt. Und die Alten überlässt man nicht sich selbst. Keiner fürchtet um sein Eigentum. geredet wird, was wahr ist und das auch noch in Liebe und Freundlichkeit. Und Fremde werden freundlich aufgenommen. Für die Armen fühlen sich alle zuständig. Und dankbar lebt jeder mit dem, was ihm gegeben ist. Keiner schaut neidisch in den Garten des Nachbarn und will ihm irgendwas nehmen oder nicht gönnen. Und so sollte es sein. So könnte es sein, wenn wir Gott vertrauen. Aber so ist es nicht. So ist es leider nicht. Bei mir nicht. Und ich wage es mal zu sagen, bei dir auch nicht. Das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen, dass Gott uns so ein Leben eröffnet, wie es sein könnte. Wunderbar. Im Frieden, in Zufriedenheit mit allen. Ohne Streit, ohne Krieg. Und was folgt daraus? Was folgt denn daraus? Dass Nehemia und Esra jetzt irgendwie eine Fastenwoche ausrufen und sagen, boah, ihr fangt jetzt an zu weinen, aber so ist es auch, weint ruhig über euch, das ist schlimm und jetzt geht in Sack und Asche und macht euch ab und so und lasst euch bloß nicht mehr sehen, schmeißt euch auf den Boden, mit euch ist nichts anzufangen oder was auch immer. Nein, sie sagen, kommt, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, denn ihr könnt Zuflucht nehmen bei Gott. Ihr könnt euch freuen, denn über euer Weinen, über euren Abstand, den ihr da wahrnimmt, freut sich Gott und vergibt euch und nimmt euch an und bietet euch an, okay, versuchen wir es nochmal, versuchen wir es zum x-ten Mal. So ist Gott in seiner Liebe, in seiner Vergebung. Das ist Grund zur Freude. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das genau das Zeichen. Abendmahl ist Vergebung und Versöhnung. Ist dieser Ort der Geborgenheit. Für das, was hinter uns liegt, was da ist an Schuld und Versagen. Und es ist zugleich noch mehr, denn das Abendmahl ist immer auch ein Vorgeschmack auf das Festmahl im Himmel. Die Freude im Himmel. Wie schön, dass Andrea das auch schon deutlich gemacht hat, in dem, was sie gesagt hat. Anteil an dieser Freude im Himmel. Wer heute Morgen vielleicht mit der Losung begonnen hat für diesen Tag, da heißt es, von Osten und Westen werden die Menschen kommen. Menschen werden sich ganz neu Gott zuwenden, wo wir es vielleicht gar nicht mitgerechnet haben. Die werden von Osten und Westen kommen, von Nord und Süd. Und dann werden sie sitzen am Tisch des Herrn in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Dieser Tisch des Herrn, das ist ganz wichtig. Das ist dieser Tisch, wo wir feiern, wo wir essen und trinken. Das macht Jesus mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Er feiert immer wieder. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden mit den Zöllnern und Sündern. Feiert er, trinkt er. Gemeinschaft, Tischgemeinschaft ist das große Zeichen für die Freude im Himmel, für das Fest im Himmel. Und ich wünsche euch sehr, dass das Abendmahl euch immer wieder neu diese Freude schenkt. Freude der Vergebung, Freude der Ewigkeit, der Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, dass wir dazugehören dürfen. Freude, weil wir Zuflucht nehmen können. Freude über Gott, der uns so nah ist, dass wir da hineinkriechen können. Freude über Gott, der uns die Ewigkeit eröffnet, seine Herrlichkeit aufschließt. Das wollen wir feiern und das dürfen wir feiern und fröhlich sein. Amen.